Willkommen heute im Podcast der Yannis McDavid, ein sehr spannender Typ, den ich glücklicherweise in New York kennenlernen durfte. Er war da auch beim Speaker Slam mit dabei, war unter der Top-Auswahl neben der Greta Silber, die auch sehr jugendlich unterwegs ist für ihre 70 Jahre. Aber beim Yannis gibt es noch eine ganz andere Besonderheit, und zwar er ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen, rockt aber trotzdem sein Leben, inspiriert so viele Menschen und ist auch auf Tournee und macht einfach Menschen Mut, was ich natürlich immer extrem spannend finde, eben auch andere Menschen positiv zu beeinflussen. Und nimm uns doch da bitte mal mit auf deine persönliche Heldenreise. Wie machst du das alles? Also das ist super spannend zu erfahren, wie man auch mit so einem Handicap durch die Welt kommt und das sogar sehr erfolgreich.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal für die Einladung hier in den Podcast. Ich freue mich riesig, mit dabei sein zu dürfen bei diesem Heldenreisen, muss man ja sagen. Du hast ja schon einige hier vorgestellt. Finde ich wirklich großartig und ich freue mich riesig damit, mich einreihen zu dürfen. Ja, wie war meine Heldenreise? Ich versuche mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, damit man irgendwie vielleicht auch versteht, warum ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Ich bin, wie gesagt, ohne Arme und Beine geboren worden und habe als Kind aber lange Zeit gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie anders bin. Ja, ich fühlte mich tatsächlich immer absolut wie ein normales Kind, so wie alle anderen auch. Ich wusste natürlich, okay, ich habe keine Arme und Beine. Das war mir logisch schon irgendwo klar. Nur unterschwellig war mir also wie gravierend das war mir eben lange nicht klar. Der Unterschied so in der Extreme sozusagen. Weil ich dachte immer, nun gut, ich habe halt einen knallgelben Rollstuhl, andere Kinder haben rote Schuhe oder braune Schuhe oder weiße Schuhe oder was auch immer. Und das machte für mich keinen Unterschied. Also dieser Rollstuhl war für mich wirklich auf demselben Level wie irgendwie ein paar Schuhe von anderen. Und ich fühlte mich total normal, so wie alle anderen auch. Ich wollte zu der Zeit auch zum Beispiel immer Motorradpolizist werden. Und ich habe selber nie daran gezweifelt, dass ich mal Motorradpolizist werden würde. Ja, ich habe mich eigentlich quasi als Kind, wie man das ja so macht als Kind, ne? Man träumt sich so in seine Welten dann rein. Ich habe mich eigentlich immer schon als Motorradpolizist gesehen. Bis ich dann im Alter von 8 Jahren ein, ja, ich möchte mal sagen, sehr einschneidendes Erlebnis für mich hatte. Ich kann mich an diesen Morgen, es war eines Morgens, kann ich mich noch extrem gut erinnern. Es fühlt sich teilweise noch so an, als wäre es gerade gestern gewesen. So krass sind meine Erinnerungen an diesen Morgen. Ich bin nämlich bei uns zu Hause ohne Rollstuhl unterwegs gewesen. Ja, wir wohnten damals in so einem Haus, das war nicht barrierefrei, wie man heute sagen würde, sodass ich mich da also dann so auf dem Boden fortbewegen konnte, was kein Problem war. Und ich laufe durch unseren Hausflur und ziemlich plötzlich fällt mein Blick in den Garderobenspiegel, der dort aufgestanden war. Und ich dachte echt im ersten Moment, ach du Scheiße. Ja, das war so das erste Mal, wo ich in einen Spiegel geschaut habe und dabei gleichzeitig festgestellt habe, boah, krass, irgendwie ist es ja doch ganz schön extrem, deine Situation. Dieser Spiegel, das war ein Ganzkörperspiegel, also der stand bis auf den Boden. Das heißt, ich konnte mich komplett dort in dem Spiegel sehen und war am Anfang extrem schockiert. Ich hatte natürlich, irgendwo wusste ich, dass wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht man sein Spiegelbild. Aber es war eine ganz merkwürdige Situation. Ich kann das kaum richtig gut beschreiben, aber die Situation war so merkwürdig, dass ich da reingeschaut habe und eigentlich dachte, ich sehe etwas völlig Fremdartiges, ja, obwohl das ich war. Also ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu zu mir und es war mir furchtbar peinlich. Ich war furchtbar schockiert. Es war mir furchtbar peinlich und unangenehm auch, das zu sehen. Ja, es war so gewissermaßen das erste Mal, dass ich dort ja einen Körper bestehend aus Kopf und Rumpf auf dem Boden sitzend gesehen habe. Peinlich war es mir deshalb, weil ich ja davon ausgegangen war, mal Motorradpolizist zu werden. Ja, und darüber auch immer ja erzählt habe. Also ich habe meinen Eltern darüber erzählt, dass ich mal Motorradpolizist werden würde. Und dieser Moment war also wirklich, wirklich extrem. Das war nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich in den Spiegel geschaut habe. Ne? Das darf man nicht falsch verstehen. Aber es war eben das erste Mal, dass ich in einen Spiegel geschaut habe und mir dabei bewusst wurde, oh krass, eigentlich bist du das ja doch. aber irgendwie ja auch nicht, weil das Spiegelbild, was ich von mir selbst im Kopf hatte oder das Bild, was ich von mir selbst im Kopf hatte, das war ein völlig anderes. Also es passte überhaupt nicht überein und ich habe dann ja eigentlich gewissermaßen, kann man so sagen, einen Kampf gegen mich selbst, einen Kampf gegen meinen Körper angefangen, weil ich das so nicht akzeptieren wollte. Ich wollte meinen Körper so nicht akzeptieren. Ich wollte nicht akzeptieren, wie ich aussehe. Ich wollte nicht akzeptieren, wie ich mich bewege. Ja, ich habe das dann auch im Spiegel gesehen, wie ich mich so bewege dort auf dem Boden. Fand ich alles furchtbar. Ich wollte das schlicht und ergreifend nicht akzeptieren. Und habe dann das gemacht, was man in so einer Situation tut, nämlich dagegen anzukämpfen. Ja. Das ist natürlich jetzt, wenn einem sowas Gravierendes widerfahren ist, wie dass man keine Arme und Beine hat, ein bisschen schwieriger. Trotzdem habe ich mit allen Mitteln, die mir irgendwie zur Verfügung standen, versucht, dagegen anzukämpfen. Also ich bin nicht mehr ohne meinen Rollstuhl zum Beispiel draußen in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen. Vorher war das kein Problem. Ich saß im Sandkasten, ich bin auch so irgendwie durch die Schule gelaufen, durch den Kindergarten und so weiter, das war alles kein Problem. Habe ich alles weitestgehend abgeschafft und bin nur noch mit meinem Rollstuhl nach draußen. Warum? Weil ich im Rollstuhl, wenn ich da sitze, dann muss ich mich ja nicht viel bewegen. Das heißt, man sieht nicht viel von dem, wie ich mich bewege. Dann habe ich mich nicht mehr getraut, auf Schulfeste von unserer Nachbarschule oder von anderen Schulen zu gehen. Ich habe mich nicht mehr getraut, auf Kindergeburtstage, wenn ich eingeladen war, zu gehen, wenn dort viele fremde Kinder waren. Mhm. Und selbst dann, wenn nur ein, zwei fremde Kinder da waren, habe ich immer versucht, irgendwie mich zu verstecken. Und das ist eigentlich auch schon genau der richtige Ausdruck. Ich habe angefangen, mich mehr und mehr zu verstecken, weil mir mein Körper, weil ich mir selbst, muss man im Prinzip sagen, peinlich war. Ja. Und ich kann mich zum Beispiel auch noch sehr gut daran erinnern, eine andere Geschichte, dass unsere Kantine an der Schule, da musste man erst mal 5 Stufen hochlaufen. Und wenn ich was essen wollte in der Kantine, dann musste ich da selber hoch und runter laufen, weil eine andere Möglichkeit gab es so nicht. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich immer gewartet habe, bis die Pause vorbei war, bis also möglichst wenig Leute da waren oder keiner da war, der mich beobachten konnte, bevor ich da hochgegangen bin. Und so ging das über Monate, über Jahre, muss man fast sagen, bis ich schlussendlich irgendwann jugendlich geworden bin und im jugendlichen Alter ja dann nochmal ganz andere Themen mit dazukommen. Ja. Das ist ja so, sagt man immer, Pubertät ist die Zeit, wenn die Eltern schwierig werden. Ne? Das war bei uns dann auch so. Da wurde mir immer mehr klar, ich kann eigentlich an meiner Situation nichts verändern. Und trotzdem wollte ich es noch viel weniger akzeptieren. Also gerade das war natürlich dann, gerade auch mit dem Thema erste Liebe und Losreißen vom Elternhaus und so weiter, das war natürlich noch mal viel gravierender in der Situation. Ich wollte es immer noch nicht akzeptieren, habe noch mehr Sachen ausprobiert, habe zum Beispiel ausprobiert, auf Prothesen zu laufen. Ja, weil das so meine Hoffnung war. Ich dachte mir, wenn ich erstmal Prothesen habe, dann brauche ich ja nur noch eine lange Hose, langärmeliges Hemd, dann bin ich endlich normal. Ja, weil die Prothesentechnik war damals schon so gut, dass man das gar nicht mehr unbedingt gesehen hat. So, wenn man eine lange Hose und ganz normale Schuhe anhatte. Und das habe ich gemacht, habe mir Prothesen besorgt, habe damit angefangen zu trainieren und so weiter und so fort, hatte da viel Hoffnung, habe aber nach einem Jahr festgestellt, boah, krass, ey. Auf 2 Beinen Gleichgewicht zu halten. Allein so eine einfache Übung ist so extrem schwierig und erfordert so extrem viel Konzentration und ich weiß nicht was alles. Und ich war gerade mal nach einem Jahr in der Lage, langsam vielleicht wackelig 2 Schritte zu laufen, ja, bevor ich umgefallen wäre. Und das, obwohl ich ein Jahr lang wirklich extrem und intensiv geübt habe. Also ich bin jetzt nicht jemand, der dann so schleifen lässt, ne? Und da ist mir so zum ersten Mal aufgefallen, wow, krass, auf 2 Beinen das Gleichgewicht zu halten, ist gar keine so einfache Übung. Ja, ich bewundere immer die Menschen, die durch die Fußgängerzonen laufen mit ihren 2 Beinen und das irgendwie recht gut hinkriegen, wo mir bis heute nicht klar ist, wie macht ihr das eigentlich? Und jetzt kam ich also an den Moment und da war ich mittlerweile 17. Also das darf man nicht vergessen. Ja, 9 Jahre lang, von 8 bis 17, wie viele Jahre waren das? Ja, 9 Jahre. Habe ich diesen Kampf gegen mich selbst gewissermaßen gespürt. Man hat den nach außen hin gar nicht so viel gemerkt. Also meine Freunde, meine Eltern und so weiter, die haben da relativ wenig von mitbekommen. Ne? So darf man das nicht verstehen. Aber es war eben ein Kampf, der sich innerhalb von mir selbst abgespielt hat, in meinem Innern. Und ich bin schlussendlich nur dadurch rausgekommen, dass ich auch dann festgestellt habe, dass das mit den Prothesen nicht klappt. Weil zum ersten Mal wurde mir bewusst, hey, so schlecht ist dein Körper eigentlich gar nicht. Und dieser Gedanke, so schlecht ist es doch eigentlich gar nicht, das war gewissermaßen ein Stück weit meine Rettung, weil ich dann die Möglichkeit überhaupt erst hatte oder mir die Möglichkeit überhaupt erst eingestanden habe, meinen Kopf, meine Gedanken aktiv zu steuern, nämlich aktiv darauf zu richten, was denn vielleicht doch die positiven Aspekte dabei sind. Ja. Mit den Prothesen hätte ich neu lernen müssen, Gleichgewicht zu halten, zu laufen, Treppen zu steigen. Ich konnte das ja alles. Mein Körper konnte, ich konnte mit meinem Körper, so wie er war, Gleichgewicht halten, laufen, Treppen steigen und so weiter. Das war an sich kein Problem. Ne? Und das war für mich so gewissermaßen die Kehrtwende, mal darüber nachzudenken, hey, was gibt's denn für positive Aspekte in deinem Leben? Ja? Ich hatte mich 9 Jahre lang damit beschäftigt und damit darauf konzentriert, was alles schlecht läuft, was alles negativ ist. Und wenn man sich so eine Waage vorstellt, ich stelle mir an dieser Stelle immer sehr gerne so eine Waage vor, ja, dann habe ich die Negativseite extrem befüllt. Und die Waage war so ein bisschen so, ja, irgendwie so ganz im Ungleichgewicht. Um jetzt so eine Waage möglichst schnell wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist es erforderlich, erstmal ganz, ganz viel ja auf die Positivseite zu packen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe für eine Zeit lang die Negativseite versucht, komplett auszublenden. Ja, habe mir so eine Art Tunnelblick versucht anzutrainieren, um wirklich mich mal darauf zu fokussieren, hey, was läuft denn alles gut? Vielleicht hast du ja sogar mit deinem Körper an der einen oder anderen Stelle einen Vorteil. Ja, ich muss zum Beispiel nicht mithelfen, Geschirr zu spülen oder Fenster zu putzen oder Wäsche zu waschen. Ja, also da gibt es viele Kleinigkeiten natürlich, aber dann natürlich darüber hinausgehend dann noch weitere Vorteile. Ich brauche im Flugzeug keine Beinfreiheit zum Beispiel. Ja, ist mir völlig egal, welche Flugklasse wir fliegen. Beinfreiheit ist mir wurscht. Das kann man dann natürlich weiterspielen. Und das war für mich dann schlussendlich die Rettung, die mich dann zu der wichtigsten Entscheidung geführt hat, die ich in meinem Leben getroffen habe, nämlich der Entscheidung zu sagen, hey, ich nehme meinen Körper, ich nehme mich selbst so an, wie ich bin. Und diese Entscheidung zu treffen, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, die hat schlussendlich mein Leben dann radikal verändert und war die Grundlage dafür, dass ich heute so drauf bin, wie ich drauf bin.
Wow.
Das war jetzt mal so der große Bogen.
Stark. Ich glaube, dass diese Challenge die meisten Menschen, egal was sie für sonstige Hindernisse haben, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste überhaupt, was am Anfang steht. Ja? Mhm. Sich wirklich so anzunehmen, wie man ist und auch klar, sich immer auf die Stärken konzentrieren, das wissen viele, aber auch vielleicht die eine oder andere Schwäche auch einfach mal zu akzeptieren und zu sagen, okay, wie kriege ich sie umschiftet? Ja, wer kann mir dabei helfen? Wer kann diese Lücke für mich dann schließen? Dann immer nur wegzugucken, macht ja auch keinen Sinn. Damit kommst du auch nicht vom Fleck, sondern du musst halt lösungsorientiert werden.
Genau. Ich glaube, dass es ab und zu hilft, mal bewusst wegzugucken. Ich bin ein großer Freund von kurzen Perioden des Wegguckens, des Tunnelblicks, einfach um den eigenen Kopf, um die eigenen Gedanken mal wieder auf Spur zu bringen. Ja? Weil das Spannende ist ja, was passiert in unserem Kopf? Welche Gedanken schießen uns durch den Kopf? Beziehungsweise, um es anders zu formulieren, wie reden wir eigentlich mit uns selber? Ja, das ist ja eigentlich die spannendste Frage überhaupt. Wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir in die Handykamera schauen, wenn wir uns Fotos von uns selber anschauen, wie reden wir eigentlich in solchen Momenten mit uns selbst? Was sind die Gedanken, die wir zu uns selbst haben? Und das ist ja eigentlich das Spannende. Schau, ich habe 9 Jahre lang in keinen Spiegel mehr geschaut, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ. Ja? Natürlich beim Zähneputzen muss man in den Spiegel schauen und irgendwie muss man auch gucken, ob man irgendwie noch einen Salatblatt zwischen den Zähnen hat. Ja? Das ist klar. Aber ich habe nicht mehr so in den Spiegel geschaut, wie ich es heute wieder tue, ja? Weil ich das nicht sehen wollte. Man durfte zum Beispiel auch keine Fotos von mir machen. Das war strengstens verboten, ne? Weil mir das peinlich war. Gut, heute denke ich mir, mein Bruder hat heimlich ein paar Fotos gemacht. Wenn ich die heute sehe, dann denke ich, hätte ich wenigstens mal auf die Frisur geachtet, wären die Fotos halt so schlimm. Aber das ist eine andere Story. Die Frage ist, wie reden wir mit uns selbst? Und das ist ja das Spannende. Wir müssen ja nicht so mit uns reden. Und häufig, und das fällt mir auf, oder das ist mir in meiner eigenen Phase aufgefallen, ich habe mit mir selbst in einer Art und Weise geredet, als wäre ich mein größter Feind. Ja? Und das ist ja eigentlich das Schlimme. Ja? ich bin ja nicht mir selbst mein größter Feind, sondern eigentlich müsste ich mit mir selber vor dem Spiegel, beim Anschauen von Fotos, bei irgendwelchen Missgeschicken, das ist auch immer so ein Punkt, wo das sehr deutlich wird. Ja, wenn mir die Colaflasche runterfällt und die ganze Cola irgendwo dann da auf dem Boden liegt, ja, wie rede ich in solchen Momenten mit mir? Und das Wichtige ist doch eigentlich, in solchen Momenten mit sich selbst so zu reden, als wären wir unser bester Freund, ja. Also wenn meinem besten Freund in meinem Auto die Colaflasche umkippt und die Cola da verläuft, wie würde ich mit ihm reden? Ich würde mit Sicherheit nicht anfangen zu sagen, hey, du bist ja der größte Idiot auf Erden, das war ja klar, dass mal wieder dir das passiert, du konzentrierst dich ja nie, du kriegst es nie alles hin. Also alle diese Sätze, die ich zu mir selber sagen würde, würde ich zu meinem besten Freund niemals sagen. Und das ist ja das Spannende, um das es geht, ne? Sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, hey, wir sind nicht Opfer unserer Gedanken, sondern ganz im Gegenteil, wir können aktiv steuern, was in unserem Kopf so sich abspielt, ja, was unser Gehirn dort denkt. Und wir denken so viele falsche Gedanken auch an einem Tag. Hier gibt es ja auch Studien darüber, wie oft wir uns am Tag anlügen. Das ist eine unheimliche Zahl, wie oft wir am Tag schlecht mit uns selber reden. Und das, finde ich, spielt alles mit da rein. Und das meinte ich vorhin mit der Waagschale, ne? Ich habe diese Waagschale, die Negativseite, befüllt bis zum Gehtnichtmehr, ja, bis mir das mal bewusst wurde. Und bis ich dann für eine kurze Zeit mal einfach die negativen Dinge, meine Schwächen und so weiter tatsächlich aktiv ausgeblendet habe. Ich habe es aktiv, ich wollte es nicht sehen, ich wollte mich damit nicht beschäftigen, damit ich überhaupt erstmal an den Punkt komme, wo ich sagen kann, hey, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, ich nehme mich so an, wie ich bin, und zwar auch meine Schwächen. Und dann im zweiten Schritt schaue ich, wie kriege ich diese Schwächen bestmöglich gehandelt, outgesourced, wie auch immer man das dann jetzt beschreiben möchte, damit ich in meinem Alltag und in meinem Leben trotzdem erfolgreich sein kann mit diesen Schwächen. Ja.
Und wie hast du es dann hinbekommen? Also was waren so deine nächsten Schritte? Also dass du auf die Bühne gehst, das war wahrscheinlich jetzt nicht der naheliegendste Schritt. Das hat sich wahrscheinlich...
Das war der am weitest entfernteste Schritt, muss ich gestehen. Ich wollte ja nie Speaker werden, muss ich gestehen. Ne? Ich wollte das nie werden. Ich fand das furchtbar. Ich habe mir Videos von Leuten im Internet angeguckt, auch teilweise von recht bekannten Leuten, und habe echt so gedanklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, mein Gott, meinen die das wirklich ernst? Ne? Ich wollte nie Speaker werden, muss ich tatsächlich sagen. Das war nie mein Ziel. Jetzt ist es aber so, das Leben geht trotzdem und das Leben schreibt irgendwo so ein gewissermaßen dann doch seinen eigenen Weg. Wie ging es bei mir weiter? Ich habe mich zunächst mal darauf tatsächlich sehr stark konzentriert, was sind meine Stärken? Was kann ich eigentlich gut im Leben? Ja, das hat in der Schulzeit sehr viel damit zu tun, sich mal die Frage zu stellen, was sind denn meine Lieblingsfächer? Welche Fächer machen mir denn Spaß? Ja, dann natürlich die Frage, was fange ich an zu studieren? Und ich habe damals angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ehrlich gesagt auch ziemlich aus so einem Gedanken heraus, dass ich eigentlich nicht wusste, was ich machen sollte. Ja, eigentlich habe ich deshalb angefangen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ja, ich hatte keinen Berufswunsch, ich hatte keine Idee so richtig. Nachdem ich festgestellt habe, ich kann nicht mehr Motorradpolizist werden, wollte ich Bundeskanzler werden. Das war so ein bisschen meine Vorstellung. Ich dachte mir, okay, dann will ich irgendwie was mit Macht in den Händen. Ja. Aber dann habe ich Wirtschaftswissenschaften angefangen, weil das so ein bisschen das Studium ist, was einem noch sehr viele Möglichkeiten offen lässt. So, ja. Und weil es mich irgendwie auch interessiert hat, fand ich irgendwie spannend. Und ehrlich gesagt bin ich dann zum Speaker überhaupt erst gekommen durch ziemliche Zufälle. Ja. Um genau zu sein, gab es eigentlich drei verschiedene Zufälle, die nötig waren, mich auf diesen Weg zu schubsen, muss man ja fast schon sagen, weil ich das nicht sehen wollte, diesen Weg, und weil ich diesen Weg eigentlich auch nicht gehen wollte. Aber ich sage ganz bewusst eigentlich an der Stelle. Ja. Und das war eine Sache, die mir, glaube ich, immer in meinem Leben sehr geholfen hat. Ich bin von Natur aus sehr neugierig. Und diese Neugierde geht manchmal so weit, dass ich Dinge tue, ohne zu wissen, warum ich sie tue. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Ja, manchmal fragen mich Leute, warum machst du das denn? Warum hast du denn jetzt noch zum Beispiel angefangen, einen Blog zu schreiben? Oder warum bist du denn Speaker geworden? Und ich muss manchmal ganz ehrlich darauf antworten, keine Ahnung. Ich war einfach neugierig. Ich wollte es mal austesten. Und so war das eben beim Speaker auch. Ich wollte es austesten. Der erste Zufall war ein Bekannter von mir, der ein Autohaus betreibt, wo Autos so umgebaut werden, dass Menschen wie ich zum Beispiel die auch fahren können. Ja, also ohne Arme und Beine kann ich völlig selbstständig Auto fahren. Das geht über einen Joystick, mit dem ich die ganzen Sachen dann wie Gas, Bremsen, Lenken und so weiter dann da bedienen kann. Und er baut solche Autos um. Und ich hatte mein Auto damals schon. Und er hatte mich gefragt, ob ich mir zum Tag der offenen Tür vorstellen könnte, da ein bisschen mein Auto zu zeigen, ein bisschen Halligalli zu machen, die Leute rumzukutschieren, Probefahrten, keine Ahnung, und darüber zu erzählen, wie cool Autos man ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen, kann ich mir gut vorstellen, warum nicht, ist doch eine geile Nummer. Dann habe ich das Programmheft 3 Tage vorher in die Hände bekommen und in dem Programmheft stand drin, hey, Janis McDavid, Vortrag. Und ich dachte so, what? Das kann ja nicht sein Ernst sein, ne? Das war ja gar nicht vereinbar. So, aber jetzt bin ich ja eben, wie ich ja gerade gesagt habe, extrem neugierig meistens. Und ich hätte 2 Möglichkeiten gehabt. Ich hätte sagen können, nö, mache ich nicht. Oder ich hätte sagen können, ja, ich probiere es doch einfach mal aus. Und ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Freund davon, Dinge einfach mal auszuprobieren. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo sie mich hinführen, wo das Ganze endet und was daraus überhaupt entsteht und ob ich auf die Nase falle, ja. Das Risiko war extrem hoch, dass ich da auf die Nase falle. Aber eigentlich war es extrem niedrig. Weil, warum? Es war mein allererster Vortrag. Es war nicht vereinbart. Das heißt, wenn schief gelaufen wäre, hätte ich immer die Möglichkeit gehabt zu sagen, pff, war ja nicht vereinbart. Ja? Also eine coole Spielwiese. Und das habe ich getestet. Der zweite Vorteil, der zweite Zufall war, dass ich meinen bis heute langjährigen Mentor kennengelernt habe. Das war auf einer Veranstaltung, auf einem Unternehmertreffen zum Thema Diversity Management in kleinen und mittelständischen Unternehmen in Dortmund im Rathaus. Und ich saß im Publikum so als der kleine, unerfahrene Student. Ja, weil wir haben über unsere Uni da irgendwie eine Einladung zu dieser Veranstaltung gekriegt. Die Veranstaltung war kostenlos. Also dachte ich mir, ich melde mich mal an. Ja, wie man das als Student macht. Ne? Kriegst noch eine warme Mahlzeit dazu und will mir noch ein Getränk. Und fährst dann mal nach Dortmund. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch wieder nicht, warum ich dahin will. Also hätte mich jemand gefragt, warum willst du dahin? Hä? Was willst du da eigentlich? Hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, gibt was zu essen. Vielleicht lerne ich jemanden kennen, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht habe ich einen netten Nachmittag. Ja. Das war der Grund. Und da bin ich dann eben hin. Einfach nur, weil ich neugierig war. Und das war das Beste, was ich in dem Fall tun konnte, weil ich habe dort Gerd Kirchhoff heißt er kennengelernt, der gewissermaßen, und ich meine das sehr wertschätzend und im positiven Sinne, dafür verantwortlich ist, dass ich schlussendlich jetzt auf der Bühne stehe. Also gewissermaßen kann man so sagen, Gerd war eigentlich quasi derjenige, der mich entdeckt hat zuerst. Ja. Und wir haben uns da eben kennengelernt und haben dann angefangen, miteinander zu arbeiten. Und Gerd hat mir Türen geöffnet, die ich sonst alleine so vielleicht jedenfalls in der Kürze der Zeit nie geöffnet hätte. Und der dritte Zufall war wieder eine Veranstaltung, wieder in Dortmund. Diesmal war ich auf der Bühne, dank Gerd. Es war irgendwie 1-2 Jahre später, ich weiß nicht mehr genau. Und ich war kaum mit meinem Vortrag auf der Bühne fertig, war gerade noch dabei, mein Headset abzusetzen. Da stürmt ein Bekannter von mir auf mich zu und meinte, Janis, du musst ein Buch schreiben. Und was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt war, dass er mittlerweile für einen renommierten Verlag gearbeitet hat. Und er überfiel mich da also so mit dieser Idee, Janis, du musst ein Buch schreiben. Und meine Antwort war so gewissermaßen, ja, aber ich muss erstmal das Headset ablegen und ein Glas Wasser trinken. Und dann können wir uns weiter damit beschäftigen. Und auch hier wieder, ich wusste auch wieder nicht, warum ich genau dieses Buch schreiben will, was ich damit alles bezwecke, worauf das hinausläuft. Und dann haben wir das aber gemeinsam da umgesetzt, dieses Projekt. Ich habe dieses Buch dann geschrieben und danach gab es dann kein Halten mehr. Also das war gewissermaßen dann der Startschuss dafür, dass das in einer Art und Weise durch die Decke ging, mit der ich so nie gerechnet hatte. Ich war damals noch mitten in meinem Studium. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mir für die Zeit, wo ich das Buch schreibe, vielleicht ein Freisemester nehme und danach weiter studiere. Ja. Das Freisemester während des Schreibens, das habe ich gar nicht gebraucht. Das ging lustigerweise einfach irgendwie so, so nebenbei, weil einfach das Momentum hoch war, die Freude sehr hoch war und so andere Sachen dann auch. Und die Zusammenarbeit mit dem Verlag auch einfach echt cool war. Und dann brauchte ich aber das Freisemester danach. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Also das war so gewissermaßen der Weg.
Wow, das ist richtig, richtig cool. Kann ich sehr gut mitfühlen. Ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch, ein Abenteurer.
Ja.
Immer wieder gerne neue Herausforderungen stellt. Und ja, auch häufig gar nicht so richtig weiß, wohin das alles führen kann.
Ja, das sieht man ja auch auf den Fotos hinter dir, ne? Deine Abenteuer.
Und darum geht es ja, eben Mut zur Heldenreise zu machen, wirklich seiner Leidenschaft zu folgen, sich das richtige Umfeld zu suchen, eben Mut aufzubringen, auch den nächsten Schritt einzuleiten, ihn zu gehen, ja, und einfach an dieser Ausdauer auch zu arbeiten und die richtigen Strategien und Systeme für sich eben dann auch endlich zu finden, die einem ja für den Zweck der Existenz, vielleicht kennst du ja auch die Bücher genau vom Strelicky, wo eben auch diese Menschen natürlich auch um dich herum formieren kannst, die auch vielleicht auf demselben Weg sind oder dich auf deinem Weg unterstützen wollen, wo einfach die Leidenschaft immer im Vordergrund steht und nicht das Jammern oder irgendwelche Themen, die einem eigentlich nur zurückhalten. Ich glaube, dass jeder sein Thema finden wird, wenn man sich diesem Thema eben auch widmet. Also sein Ziel, seine Bestimmung, seinen Sinn, seine Vision, seine Lebensaufgabe zu finden. Ja? Aber wenn du natürlich nur auf Netflix unterwegs bist oder irgendwie auf Social Media der reine Konsument bist, dann wird es halt nichts. Ja, also.
Ja. Ja, die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit? Ne? Und in dieser Phase, in der ich so stark gegen mich angekämpft habe und so viel gejammert habe über mein Schicksal und was mir widerfahren ist und keine Ahnung was alles, da hatte ich ja überhaupt nicht die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich das ist, also mein Zweck der Existenz oder nenn es wie du willst, was meine Leidenschaft ist, was die Dinge sind, die mir Erfüllung bringen oder so. Und das war eben das Spannende. Und das andere Spannende war, ich habe irgendwann auch eine der zerstörerischsten Fragen, die wir uns, glaube ich, in unserem Leben stellen können, habe ich auch meiner Mutter gestellt irgendwann. Ich glaube nämlich, dass die zerstörerischste Frage überhaupt, die wir uns stellen können, ist die Frage, warum ich? Warum ist ausgerechnet mir das passiert? Warum ist das so eine zerstörerische Frage? Weil es auf diese Frage im Grunde genommen eigentlich keine wirklich zufriedenstellende Antwort gibt. Ja? Das ist eine Frage, die eine Spirale in Gang setzen kann, die nur nach unten negativ gerichtet ist. Außer man findet eine Möglichkeit, sie doch ganz gewaltsam tatsächlich irgendwie zu durchbrechen. Und ich war relativ froh, dass ich diese Frage meiner Mutter gestellt habe. Denn die Antwort meiner Mutter war so genial, dass sie diese Spirale bei mir durchbrochen bzw. total verhindert hat, direkt schon am Anfang. Und ich will das gar nicht inhaltlich bewerten, diese Frage. Ja, ich will auch gar nicht jetzt irgendwie da darüber sprechen, warum sie das so gemacht hat. Ich fand es nur einfach wahnsinnig genial, weil der Outcome, also das Ergebnis dessen einfach so genial war. Und ihre Antwort war nämlich, dass sie gesagt hat, Herr Jannis, ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Kind, bevor es auf die Welt kommt, ja, sich Gedanken darüber macht, mit welcher Lebensaufgabe gewissermaßen es auf diese Welt kommen möchte. Und nicht nur das, sondern diese Kinder machen sich vor der Geburt auch Gedanken darüber, welche Voraussetzungen gewissermaßen, welcher Baukasten körperlich, aber auch charakterlich, persönlich dafür der beste ist. Und offenbar hast du dir eine Aufgabe gegeben, bei der es am besten war, keine Arme und Beine zu haben. Und jetzt liegt es eben an dir herauszufinden, was diese Aufgabe sein könnte.
Hammer.
Und ich finde diese Antwort einfach so genial. Ich kriege da bis heute Gänsehaut darüber, wenn ich darüber spreche, weil mir natürlich im Nachhinein dann erst bewusst wurde, wie genial diese Antwort tatsächlich war. Ja? Sie hat mir keine Aufgabe gegeben. Also sie hat mir auch nicht verraten, was diese Aufgabe sein könnte. Ich bin auch jemand, der sagt, naja, keine Ahnung, Lebensaufgabe. Das ist ein sehr großer Begriff. Ja? Ich weiß auch gar nicht, ob wir, oder zumindest für mich, ich weiß nicht, ob ich diese Lebensaufgabe schon gefunden habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Lebensaufgabe innerhalb meines Lebens überhaupt finden werde. Ja? Vielleicht gelingt es mir auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Lebensaufgabe immer so etwas Großes sein muss. Ne? Ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn wir über das Thema Lebensaufgabe sprechen, sehr viele Menschen sofort irgendwie Mutter Teresa oder Nelson Mandela oder wen auch immer Dalai Lama im Kopf haben. Ne? Also wirklich Persönlichkeiten, die Wahnsinniges geleistet haben. Und das kann einen gewissen Druck aufbauen. Das ist mein Erlebnis. Ja. Ich bin jemand, ich glaube, dass es vor allem darauf ankommt, sich die Frage zu stellen, was könnte diese Lebensaufgabe denn sein, beziehungsweise sich mal darauf zu fokussieren, das irgendwie herauszufinden. Und das war das, was meine Mutter bei mir eben geschafft hat. Sie hat meinen Blickwinkel weggelenkt von ich sag mal gewissermaßen von der Opferrolle. Also sie hat mich in einer Extremität aus dieser Opferrolle herausgerissen, wie man jemanden nur aus einer Opferrolle rausreißen kann. Und hat mich eben dahin geführt, mir die Selbstverantwortung gewissermaßen zurückzugeben, ja, oder überhaupt zu geben. Und keine Ahnung, vielleicht ist meine Lebensaufgabe, vielleicht ist es was ganz Kleines. Vielleicht ist es nur eine einzige Begegnung mit einem einzigen Menschen, bei dem ich irgendwas angestoßen habe. Weiß ich nicht, ja. Viele Leute, bei dem, was, wenn die mich beobachten und schauen, was ich mache und auf der Bühne bin und so weiter, dann höre ich oft, naja, du hast deine Lebensaufgabe ja schon gefunden. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin 28, ja. Was weiß ich, was meine Lebensaufgabe ist, ja. Ich habe den Großteil meines Lebens noch vor mir. Es wäre, glaube ich, anmaßend für mich jetzt zu sagen, ich hätte sie gefunden. Aber das ist nicht, worauf es ankommt. Ich glaube, das Wichtigste in unserem Leben, und das hast du im Prinzip vorhin schon angedeutet, ist die Frage, ist herauszufinden, was ist denn unsere Leidenschaft? Was sind die Dinge, die uns Erfüllung geben, die uns erfüllen, unabhängig davon, was vielleicht in irgendwelchen schlauen Büchern drin steht, was vermeintlich alles Erfüllung bringt. Ja, also wenn ich so Bücher schon lese oder den Titel schon sehe, irgendwie die 10 erfolgreichsten Schritte, die dir Erfüllung bringen oder so, ja, steht dann da manchmal, dann denke ich mir mal, was für ein Blödsinn, ja. Als ob es sowas gäbe. Ja? Mein Buch zum Beispiel lautet Dein bestes Leben. Und diese Frage nach deinem besten Leben, was ist dein bestes Leben? Das ist so eine persönliche Frage, dass man im Grunde genommen, und da wird es jetzt paradox, eigentlich nicht mal ein Buch darüber schreiben könnte. Beziehungsweise, um es anders zu formulieren, eigentlich bräuchten wir 7 Milliarden solcher Bücher. Weil es 7 Milliarden oder 8 Milliarden, ich weiß gerade nicht, wie viele Menschen auf der Welt leben, ich habe lange nicht mehr gezählt, aber jedenfalls ja, so viele beste Leben eigentlich gibt. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Kern, um den es geht, nämlich für jeden Einzelnen herauszufinden, was bedeutet für dich dieses einzelne beste Leben. Ja? Unabhängig davon, was andere schlaue Leute einem sagen. Und das ist auch gar nicht als Speaker oder als Autor oder jetzt hier als Interviewgast in diesem Podcast, ist gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist nicht, irgendwie jetzt hier die 3 erfolgreichsten Schritte zu irgendwas zu geben, sondern eigentlich nur anzubieten, im Prinzip über das ein oder andere, die ein oder andere Frage mal nachzudenken. Ich glaube, das ist das Einzige und damit aber auch gleichzeitig das Wichtigste, was wir als Speaker, als Autoren, als Podcaster, als Influencer oder wie auch immer man das nennen möchte, was wir da in dem Bereich überhaupt machen können.
Da bin ich voll bei dir. Absolut. Weil es sind ja immer ganz individuelle Wege auch. Jeder ist anders gestartet, jeder hat wieder ein ganz anderes Umfeld, bekommt andere Impulse. Und ich sehe das auch eher so als, man bietet was an und das Universum antwortet dann eben darauf.
Genau.
Die Leute, die damit was anfangen können, freue ich mich. Ja. Und für andere ist es vielleicht genau das Falsche. Die sagen sich, okay, brauche ich jetzt nicht, ich habe gerade einen anderen Fokus, dann ist es auch okay. Ja, das, mhm. Das ist ja auch dann wieder dieses Eigenverantwortung zu übernehmen, auch für seine Zeit. Ja, womit möchte ich diese Zeit eben nutzen?
Ja, und sich loszulösen von der Frage, was ist richtig und was ist falsch. Ne? Ich habe sehr oft das Erlebnis, dass Menschen auf der Suche nach der richtigen Antwort sind oder dem richtigen Weg. Und wenn man das mal so betrachtet, also wenn man mal aus der Perspektive meine Geschichte, die ich ja vorhin erklärt habe, anschaut, dann habe ich ja so viele Dinge falsch gemacht. Ich glaube, so viele, also fast alle Persönlichkeitstrainer, Erfolgstrainer, Motivationstrainer, nenn es wie du willst, würden wahrscheinlich bei meiner Geschichte die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Warum? Ich hatte am Anfang kein Why. Ich hatte kein persönliches Warum für mich. Ich hatte nicht mal irgendein Ziel. Ich habe einfach nur irgendwo angefangen. Ne? Ich habe meine Vorträge niemals geübt. Also wenn ich das manchmal höre bei irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche Speaker ausbilden oder keine Ahnung was, wo ich dann höre, du musst den Vortrag vorm Spiegel üben. Ja? Oder du musst dir Freunde einladen und die dann da hinsetzen. So ein Blödsinn. Also keine Ahnung, das kann für den einen, kann das funktionieren. Ich will das gar nicht abwerten. Ja? Aber wenn man sich das so anschaut, jetzt sozusagen anhand meines Beispiels, dann habe ich so viele Dinge falsch gemacht und bin trotzdem da, wo ich jetzt bin. Ja? Das mag jeder für sich selbst bewerten an der Stelle. Ne? Ich will das nicht bewerten. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es nicht richtig und nicht falsch gibt und dass wir, glaube ich, uns mal lösen müssen von dieser Vorstellung, den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, der einzig richtige Weg für uns ist der Weg, der funktioniert. Ja.
Und auf dem Weg zu sein. Egal.
Wie bitte?
Und überhaupt auf dem Weg zu sein.
Ja. Und überhaupt auf dem Weg zu sein, egal ob er jetzt richtig oder falsch ist. Ja. Und einfach Dinge mal auszutesten. Und natürlich können wir da auch mal auf die Nase fliegen. Ja. Das hätte grundsätzlich schief gehen können. Mein Buch hätte der größte Flop werden können. Mein erster Vortrag hätte der größte Flop werden können. Ja, und? Dann probiere ich es halt nochmal. Ja. Und dann probiere ich es noch ein drittes Mal, noch ein viertes und fünftes. Aber ich habe nie einen Vortrag vor einem Spiegel geprobt, geübt. Ich habe nie einen Vortrag mal ausformuliert oder was ich da immer dann mittlerweile so für Tipps höre, was man alles vermeintlich machen soll, um erfolgreich Speaker zu werden. Und ich immer denke, ey Leute, ja, fangt doch mal an. Also wenn ihr es wirklich wollt, wenn ihr wirklich diese Neugierde spürt und wisst, was euer Herz sozusagen euch sagt, was euch Erfüllung bringt, ja, dann kann es eigentlich schon gar nicht unerfolgreich sein. Das geht überhaupt nicht. Ja.
Absolut, weil man dann in seiner Kraft ist. Mir geht es ja auch so, ich übe das auch nicht groß. Meine kleine Challenge ist eigentlich immer auf der Bühne, immer wieder was Neues auch mit reinzubringen. Ja.
Ja.
Und nicht dieses, ich habe da einen Vortrag und den haue ich dann jedes Mal runter, auch wenn er vielleicht dann noch viel geschliffener ist und viel mehr pointiert ist. Als wir da in New York waren, ich habe ja erst auf Englisch gestartet und mein Headset lief irgendwie ja nicht richtig mit. Und
Tobias, okay.
Ja, ja, und dann musste ich nochmal anfangen und dann hat Tobias Beck, der ja auch in der Jury war, gesagt, Felix, willst du es nicht lieber auf Deutsch machen? Ich glaube, dann bist du irgendwie mehr in deiner Kraft. Und dann musste ich in dem Moment alles, was ich mir mal so grob überlegt hatte, wieder rückübersetzen ins Deutsche, weil ich hatte es zwar im Kopf durchgespielt, ich habe es jetzt nie groß geübt, aber da bin ich am meisten über mich wieder hinausgewachsen, weil ich gemerkt habe, ich kann so gut improvisieren. Und in dem Moment, ich hatte ja nur 5 Sekunden Zeit, schon überhaupt den Einstieg, was sage ich jetzt als allerersten Satz? Und ich hatte immer so 10 Sekunden voraus, auf Englisch hätte ich jetzt dieses Wort, jetzt muss ich es ins Deutsche wieder zurückbringen. Und am Ende klatschen die Leute und sagen, ey, du warst es doch viel mehr in deiner Kraft. Und ich dachte mir so, okay, wow.
Ja.
Das ist halt schön, wenn man auch mal mit den 80%, darauf möchte ich raus, wieder zufrieden ist. Oder auch mal sagt, hey, auch 50% sind auch mal okay. Ja, natürlich nicht in allem, nicht wenn man jetzt für einen Kunden was macht. Der möchte natürlich schon eine Performance. Aber in so vielen anderen Dingen in unserem Leben, wir wissen doch schon, was uns gut tut und wie wir es machen wollen. Und wenn wir da wieder mehr auf unser Herz und auf unser Bauchgefühl vertrauen, dann sind häufig wirklich auch diese 50% an Output, die sind schon so viel mehr, wenn sie wirklich aus dem Herzen und aus dem Bauch kommen, als wenn wir irgendeine Strategie von jemand anderem übernommen haben und denken, ich habe es aber genau wie der gemacht, es ist aber super unauthentisch und es bringt trotzdem überhaupt nicht diesen Impact. Du weißt, was ich meine.
Ja. Die Frage dabei ist ja immer, und das muss man jetzt auch gar nicht auf das Thema Speaker beschränken. Das gilt, glaube ich, für jede Berufsgruppe, die in irgendeiner Art, das gilt auch für Führungskräfte genauso, ja. Wir müssen uns ja zunächst mal die Erlaubnis oder die, wie heißt denn das? Wir müssen uns das Publikum erstmal verdienen, ja, möchte ich damit sagen. Und ich finde es gerade sehr spannend, dass du das vorhin angesprochen hast mit der Improvisation. Ja, ich erlebe so oft, dass gerade in solchen Momenten Menschen eigentlich wesentlich authentischer sind und es mir als Zuhörer wesentlich einfacher fällt, das, was dort gesagt wird, dann auch wirklich abzukaufen. Ich erlebe das sehr häufig, dass Menschen sich einen Fahrplan überlegt haben. Zum Beispiel jetzt für einen Vortrag. Ja, dann haben die das genau irgendwie vielleicht auch auswendig gelernt oder ich weiß nicht wie. Ja, so. Und dann gibt es oftmals am Anfang aber so ein paar Sekunden, wo improvisiert wird. Warum? Weil Bezug genommen wird auf vielleicht etwas, was vorher gesagt wurde. Ja? Auf den Vorredner, auf die Anmoderation, keine Ahnung was. Und ich erlebe das sehr häufig, dass die besten Momente einer Rede oder von vielen Reden genau nur diese ersten 5 Sekunden sind, die nicht auswendig gelernt sind und die ganz spontan rübergekommen sind. Weil das die Momente sind, wo wir wirklich aus dem Herzen sprechen und wo wir wirklich authentisch das sagen, was wir sagen wollen. Und Ich mache das genauso. Also meine, ich habe jetzt, keine Ahnung, über 350 Vorträge gehalten. Ehrlich gesagt, das funktioniert überhaupt nicht anders, weil ansonsten würde mir total langweilig werden. Also nach 300 Vorträgen, wenn du da immer dasselbe machst, dann ist dir selber langweilig. Und das funktioniert nicht, weil das spürt das Publikum. Ja? Und deswegen mache ich das bis heute so, dass ich mir nicht bei jedem Vortrag, das funktioniert nicht, aber sagen wir bei jedem dritten Vortrag, ganz bewusst etwas überlege, was ich anders mache, als ich vorher jemals gemacht habe. In New York auch. Ich habe in New York, obwohl ich nur 2,5 Minuten hatte, habe ich glaube, die Hälfte der Zeit über etwas gesprochen, worüber ich vorher noch nie auf der Bühne gesprochen habe. Das war das allererste Mal. Das war reine Improvisation. Das habe ich mir vorher auch nicht überlegt. Das kam einfach so spontan aus mir raus. Und keine Ahnung, das hätte auch schiefgehen können. Ja, natürlich. Und natürlich muss man irgendwo auch eine gewisse Sicherheit dafür erstmal haben auf der Bühne. Das ist auch klar. Ja. Das kommt aber mit der Zeit. Ja. Die Sicherheit kommt mit der Zeit. Die kann man auch nicht üben, die kann man auch nicht irgendwie lernen. Die kann man nur üben, indem man rausgeht und Attacke macht. Das sind die Momente, die dann eben spannend sind und in denen wir dann tatsächlich authentisch sind. Davon bin ich fest überzeugt. Und das gilt, wie gesagt, nicht für Speaker. Das gilt also nicht nur für Speaker. Das gilt genauso für Autoren. Das gilt für Theaterleute, für Schauspieler. Das gilt für Führungskräfte. Das gilt eigentlich im Prinzip für uns alle, weil wir alle ja irgendwie immer Situationen haben, in denen wir mit anderen Menschen in den Austausch treten. Und ich fange ja jetzt auch nicht an, beispielsweise das Gespräch mit meinen Kindern, also angenommen, man hat Kinder, das Gespräch mit meinen Kindern über Erziehung oder keine Ahnung was, auswendig zu lernen. Das machen wir ja nicht. Ne? Sondern da ist ja sehr viel dann auch aus der Intuition heraus, aus dem, was wir gerade spüren, was da gerade sozusagen dann relevant ist.
Wunderbar, Janis. Ich finde es großartig. Das ist eigentlich auch ein super tolles Schlusswort. Ja. Geht auf Attacke, seid authentisch und zeigt euch.
Ja, und wenn du damit auf die Nase fällst, naja gut, dann jammer halt mal kurz rum. Ja, ich finde nichts, also es spricht überhaupt nichts gegen kurzes Rumjammern. Wenn uns was Schlimmes widerfährt, wenn wir mal irgendwo verloren haben, wenn irgendein Ereignis passiert, was wirklich schlimm ist, ja, dann jammern wir halt mal 1 oder 2 Tage. Das Spannende ist aber, es gibt einen Unterschied zwischen amateurhaftem und professionellem Jammern. Und das vielleicht als Schlusswort. Das amateurhafte Jammern, das hört nie auf. Das professionelle Jammern, das hört auf. Und zwar spätestens nach 2 oder 3 Tagen. Und dann stehen wir halt wieder auf und dann probieren wir es halt nochmal. Ja? Und das ist der spannende Punkt, aus dem dann wirklich großartig Neues entstehen kann. Ja, die großartigen Dinge entstehen nicht von zu Hause auf dem Sofa mit der Fernbedienung in der Hand. Die großartigen Dinge passieren draußen, da wo es weh tut, da wo es vielleicht auch unangenehm ist und da wo wir uns irgendwo tatsächlich mal anstrengen müssen und wo das Risiko immer besteht, damit auch mal zu scheitern.
Wow, Janis, vielen, vielen Dank für diese tollen Worte. Gerade dieses amateurhafte und professionelles Jammern. Das werde ich mir auf jeden Fall auf meine Erkenntnisliste packen.
Ja, sehr gut. Ist tatsächlich nicht von mir, muss ich tatsächlich den Autor vielleicht noch dazu nennen. Ich habe es selber von Thomas Waschab, sehr erfolgreicher Mentaltrainer, von dem ich sehr, sehr viele spannende Dinge lernen durfte. Ja.
Wow, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch.